ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze. Willkommen. Und in Bad Freienwalde ist dieser Tag geprägt von den Nachwirkungen des Angriffs auf ein Fest am Sonntag. Am Bertolt-Brecht-Gymnasium zum Beispiel, da wurde die Pride Week gestartet mit einer Filmvorführung und mit Polizeipräsenz. RBB24-Reporter Georg Stefan Rousseff war dabei.
Der Schrecken und das Entsetzen sind Schülern, Eltern und Lehrern noch immer anzusehen. Viele von ihnen waren am Sonntag in der Karl-Marx-Straße mit dabei, als das Fest von Bad Freienwalde bei Bund überfallen wurde. Die Schüler wollten Geld für ihre Abi-Feier sammeln und für ihr Pride Week werben. Elternsprecher Wolfgang Schwergin hat selbst einen Faustschlag von einem Vermummten abbekommen. Deshalb an der Schule die Pride Week abzusagen, war keine Alternative, so Schwergin.
Es erschreckt auf jeden Fall, aber es schreckt nicht ab.
Jedoch bekam erstmals in der Geschichte des Brecht-Gymnasiums in Bad Freienwalde eine Schulveranstaltung Polizeischutz. Ein Beamter befand sich in der Schulaula, mehrere Polizisten sicherten das Gebäude von außen ab.
Ein bisschen merkwürdig hat es sich am Anfang schon angefühlt, muss ich sagen. Aber gerade nach solchen Aktionen wie gestern denke ich schon, dass es wichtig ist. Weil man will natürlich auch nicht, dass bei solchen Veranstaltungen irgendwas passiert. Und da ist nun mal Polizeischutz sehr wichtig.
Erklärte die Gymnasiastin Victoria. Und natürlich haben Schulleitung und Elternvertreter die Lage diskutiert.
Grundsätzlich ist es ja auch aus der Schülerschaft als wichtig erachtet worden, diese Veranstaltung stattfinden zu lassen. Denn wo sollen denn alle die Fragen zum Thema Pride oder Queer oder schwul, lesbisch oder allgemein, wo sollen sie diese denn stellen? Es ist einfach ja auch ein Stück Bildungsauftrag, der hier stattfindet.
Gymnasiastin Victoria zu den Geschehnissen am Sonntag in Bad Freienwalde.
Ich weiß nicht, was manche Menschen dagegen haben. Ich weiß nicht, ob es ist einfach, weil man anders ist.
Das sagt eine Schülerin am Brecht-Gymnasium in Bad Freienwalde. Georg Stefan Rousseff berichtete. Und übrigens, nach diesem Angriff auf ein Stadtfest gibt es jetzt einen Tatverdächtigen, der Kontakte zur rechtsextremen Kleinstpartei Dritter Weg haben soll.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Silja Sodger. Das Tageszentrum Wiese 30 im Stadtteil Wedding betreut psychisch kranke Menschen. Und die wollen, dass ihr Kiez sauberer und schön ist. In einem freiwilligen Projekt räumen sie deshalb zweimal in der Woche auf, an der Panke-Promenade entlang des Flusses Panke. Vor einigen Jahren sah es hier noch ganz anders aus, erzählt Katrin Schäfer, die Sozialarbeiterin im Tageszentrum Wiese 30 ist.
Die Beete, die waren eben total von Unkraut überwuchert, so mit Giersch. Und dann haben wir eben das alles rausgezogen und irgendwie ging das dann doch mit der Zeit. Ne? Schwierig ist natürlich immer die Gießerei, das wird anstrengend. Also ich wünsche mir einen regenreichen Sommer. Ne?
Katrin Schäfer hat sich diese Aktion damals ausgedacht. Sie kennt alle Helfer und Helferinnen hier persönlich. Mit all ihren Schicksalen.
Das sind Menschen, die eben lange Zeit ihres Lebens schon psychische Schwierigkeiten haben, meistens auch alle Medikamente nehmen. Und die Medikamente führen dazu, dass sie müde sind, dass sie nicht so richtig viel von der Umwelt mitkriegen. Und darum ist es gerade so wichtig, dass wir draußen mit denen auch sind und dass wir auch ein bisschen Kontakt zu anderen Menschen haben.
Die Gruppen- und Gartenarbeit bringt etwas Abwechslung in den Alltag der kranken Menschen. Gemeinsam ist man stark und auch nicht mehr ganz so einsam, denn die meisten leben allein. Said ist einer von ihnen.
Alle Leute hier, sie kommen jetzt, jeder hat seine Schicksale, jeder hat seine Krankheit, jeder hat seine Freizeit. Wir machen das alles zusammen.
Und wenn ich die Gelegenheit dafür habe, da komme ich vorbei, wir pflanzen ein paar Blumen und ja, das tut mir gut.
Erzählt Lucrezia, die das Tageszentrum ebenfalls regelmäßig besucht und beim Panke-Projekt mitpflanzt, pflegt und wässert. Die Pflanzen werden durch die Einrichtung finanziert. Die Beete hier müssen immer wieder neu bepflanzt werden. Warum, erklärt Dirk Granzo, ebenfalls Sozialarbeiter im therapeutischen Tageszentrum Wiese 30.
Das Grünflächenamt hat gesagt, sie pflegen diese Beete nicht mehr hier, weil die so schlecht einsehbar sind und weil die Pflanzen dann häufig gestohlen werden oder ausgebuddelt werden von Hunden. Und wir haben dann gedacht, naja, wir machen das ganz schön, das Beet. Und wir sind jetzt auch dazu übergegangen, die Pflanzen selbst vorzuziehen, also auszusehen bei uns in der Tagesstätte und die dann in die Beete zu pflanzen, sodass wir so viele Pflanzen haben, dass wir immer wieder nachpflanzen können.
Die Panke-Promenade wurde in den 1950er Jahren angelegt. Der Fluss, der immerhin fast 4 Kilometer durch den Wedding fließt, sollte schöner werden. Doch die Wege rund um die Panke vermüllen immer wieder. Die Pflegeaktion der psychisch kranken Menschen animiert aber immerhin auch andere zu helfen. Das hat Katrin Schäfer erlebt.
Da saßen an der Bank da vorne saßen auch mal Leute, wo ich dachte, naja, das sind Alkoholiker. Die haben auch gesagt, nee, wir wollen es auch schön haben, haben mir die Zange aus der Hand genommen und haben um die Bank rum, haben die eben Müll aufgesammelt.
Doch immer wieder landet neuer Müll in der Natur. Das Panke-Care-Team kommt kaum nach, erzählt Tageszentrum-Besucherin Gabriele.
Couchen, Matratzen, eine ganze Einrichtung wurde hier schon gefunden. Frau Schäfer findet sehr viel, holt Matratze aus dem Wasser. Dann haben wir eine Couch gefunden, hier auf dem Spielplatz. Also wir finden überall sehr viel, was die Leute hier alle hinschmeißen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Dabei haben wir da einen Mülleimer. Können die Leute das doch reinschmeißen? Die müssen das nicht immer hier hinschmeißen, Capri-Sonne und alles für uns. Also nicht für uns, aber wir machen das ja dann weg. Weiß ich nicht, warum Leute alle immer hinschmeißen.
Seit 15 Jahren gibt es die Panke-Care-Aktion. Viele Helferinnen und Helfer sind von Anfang an dabei. Wenn alles wieder schön gemacht ist, gehen sie ins Tageszentrum Wiese 30 gleich um die Ecke. Dort haben die Mitarbeitenden ein Mittagessen vorbereitet und gemeinsam essen dann alle zusammen nach getaner Arbeit.
Im Berliner Senat ging es heute um eine lebenswertere Stadt. Fangen wir mal beim Lärm an. Besonders der Straßenlärm belastet viele. Zumindest in der Nacht soll dieser Lärm künftig weniger werden. Auf vielen Strecken wird Tempo 30 eingeführt. Das sieht der Lärmaktionsplan vor, der zusammen mit einem Luftreinhalteplan beschlossen wurde. Aber auf anderen Strecken könnte Tempo 30 bald aufgehoben werden. Landespolitikreporterin Sabine Müller informiert.
Zurzeit gilt in Berlin nachts auf knapp 340 Kilometern Straße Tempo 30. Angeordnet meist, weil sich Anwohnerinnen und Anwohner über den Lärm beschwert hatten. Im Zuge des aktuellen Lärmaktionsplans hat der Senat jetzt 230 weitere Straßenkilometer systematisch untersucht und nachgemessen, wo der Lärmpegel an den Häusern nachts über 60 Dezibel lag. Ein Wert, der krank machen kann. CDU-Verkehrssenatorin Ute Bonde.
Wir haben es festgestellt, dass an zwei Dritteln der Fassaden diese Dezibelanzahlen überschritten werden. Das sind 200.000 Berlinerinnen und Berliner, die davon betroffen sind.
Und die bald bessere Nachtruhe haben sollen. Denn auf insgesamt 440 Straßen sollen nun diese zusätzlichen 230 Kilometer mit nächtlichem Tempo 30 eingerichtet werden. Vermutlich ab Anfang August wird das nach und nach passieren. Der AfD-Verkehrspolitiker Rolf Wiedenhaupt skeptisch.
In der Nacht würden wir uns andere Maßnahmen wünschen, Flüsterasphalt, die Frage von Schallschutzmaßnahmen. Ich denke, dass Tempo 30 nur in Teilen wirklich ein wirksames Mittel sein wird.
Für deutlich heftigere politische Diskussionen sorgte die andere Tempo 30-Frage im Senat, nämlich auf wie vielen Hauptstraßen wird die Geschwindigkeitsbegrenzung tagsüber wieder abgeschafft, weil sie aus Gründen der Luftreinhaltung nicht mehr notwendig ist. Grundsätzlich möglich wäre das auf 25 von bisher 41 Hauptstraßen mit Tempo 30. Bevor hier eventuell wieder Tempo 50 Schilder hängen, will der Senat aber erst prüfen, ob es sich um hochfrequentierte Schulwege handelt, was gegen die Abschaffung des Tempolimits sprechen würde. Die grüne Verkehrsexpertin Oda Hassepass schaut optimistisch auf die Prüfung.
Dann kommt man sicherlich zu dem Ergebnis, dass an den meisten Stellen Tempo 30 beibehalten werden soll. Und das ist auch gut so.
Die SPD habe durchgesetzt, dass es überhaupt eine Prüfung gibt, sagt Tino Schopf, verkehrspolitischer Sprecher der Sozialdemokraten.
Ich bin erstmal froh, dass es uns gelungen ist, die Senatorin davon zu überzeugen, jetzt nicht einfach loszustiefeln und Tempo 30 Schilder abzuschrauben.
Das habe Verkehrssenatorin Bonde nämlich eigentlich vorgehabt, kritisiert Schopf, die Koalitionspartnerin von der CDU, was die Senatorin zurückweist. Die Verkehrsverwaltung eiere beim Thema Tempo 30 rum, beklagt die Linksfraktion. Die Deutsche Umwelthilfe fordert, alle Tempo 30-Zonen beizubehalten und prüft rechtliche Schritte. Derweil wollen die Grünen Berlins Elternschaft mobilisieren. Sie bieten eine vorgefertigte E-Mail an, mit der sich Eltern beim Senat für Tempo 30 auf Schulwegen und vor Schulen stark machen können.
Streit um Tempo 30 in Berlin, Sabine Müller berichtete. Und noch einen Plan beim Senat, um die Hauptstadt lebenswerter zu machen, gerade in Zeiten des Klimawandels diesmal. Ein Klimaschutzplan lag heute auf dem Tisch und eine Volksinitiative für mehr Bäume in der Stadt. Daraus könnte im Herbst nächsten Jahres ein Volksentscheid werden, berichtet Landespolitikreporterin Ann-Christine Schenten.
1 Million neue Straßenbäume will die Initiative pflanzen. Geht der Plan auf, würde in Berlin alle 15 Meter ein Baum stehen. Dazu würden 1000 sogenannte Hitzeinseln kommen. Das sind kleine Parks, in denen sich Berlinerinnen und Berliner abkühlen können. Außerdem soll es einen Hitzeschutzplan geben und der Senat verpflichtet werden, neue Bäume nachzupflanzen, wenn alte gefällt werden oder sterben. All das steht im sogenannten Bäume-Plus-Gesetz der Volksinitiative Baumentscheid, die der Umweltaktivist Heinrich Strößenreuther mitgegründet hat.
Wir gehen auf Zeiten von Klimawandel und ganz andere Hitzegrade zu. Und das wird seine Folgen für Städte haben, die nie dafür gebaut worden sind.
Das Gesetz der Initiative wurde nun von der Senatsinnenverwaltung für zulässig erklärt. Der Senat hat nun bis zum 1. Juli Zeit, eine Stellungnahme abzugeben. Danach wäre das Abgeordnetenhaus dran und könnte es beschließen. Das gilt aber als unwahrscheinlich, auch wenn es politischen Rückhalt etwa aus SPD, Grünen und den Linken gibt. Aber weder im Senat noch im Abgeordnetenhaus gibt es Anzeichen dafür, dass ein solches Gesetz tatsächlich die notwendige Unterstützung erfährt. Denn die CDU hat sich bisher nicht zu dem Vorhaben geäußert, so Heinrich Strößenreuther. Das macht einen schnellen Gesetzesbeschluss unwahrscheinlich.
Wir werden jetzt natürlich mit allen nochmal ins Gespräch geben und werben dafür, das im Abgeordnetenhaus dieses Gesetz zu beschließen. Denn eigentlich soll es ein parteiübergreifendes Verständnis geben, dass in Berlin auf Hitzedürre und Klimawandel vorbereiten.
Unabhängig davon, wie der Senat entscheidet, die Initiative bereitet sich auf einen Volksentscheid vor. Der soll, wenn es nach Ihnen geht, zur Abgeordnetenhauswahl 2026 stattfinden. Dann läge es an den wahlberechtigten Berlinerinnen und Berlinern, erklärt Julia Pohl, Geschäftsführerin von Baumentscheid e.V.
Wir sind gerade jetzt schon in der Vorbereitung für dieses Volksbegehren, für die Unterschriftensammlung. Wenn es dann soweit ist, dann werden wir von Januar bis April Unterschriften sammeln.
Erst danach käme es zum eigentlichen Volksentscheid. 650.000 Ja-Stimmen wären dann nötig, damit die Initiative Erfolg hat. Dann müsste der Senat das Gesetz formal umsetzen. Allerdings ist noch nicht klar, ob der Senat eine parallele Abstimmung zur Abgeordnetenhauswahl überhaupt zulässt.
Also ein noch durchaus weiterer Weg für den Volksentscheid Baum, an Christine Schenten berichtete. Und dann ist heute der 17. Juni. Ein historischer Tag. Heute vor 72 Jahren sind in der DDR Hunderttausende gegen die Regierung auf die Straße gegangen. Es kam zu Gewalt und Verhaftungen. Mindestens 55 Menschen wurden getötet. In der Gedenkstätte Lindenstraße in Potsdam fand heute die zentrale Gedenkfeier statt. Dort wurden in der DDR tausende Menschen inhaftiert, meist aus politischen Gründen. Zeitzeuginnen und Zeitzeugen erzählen dort regelmäßig Besucherinnen und Besuchern, was damals passiert ist. Landespolitikreporterin Amelie Ernst war heute bei einem solchen Zeitzeugengespräch dabei.
Bernd Richter wollte einfach nur weg. Weg aus einem Land, in dem sein Alltag als angehender Leistungssportler minutiös kontrolliert wurde. Weg aus einem Land, in dem er nur die gewünschte Meinung ungestraft äußern durfte. Und weg aus einem Land, das ihm vorschrieb, ob und wann er ins westliche Ausland reisen durfte. Mit 16 Jahren wagte er 1972 einen Fluchtversuch aus der DDR über Ungarn und Jugoslawien und wird verraten. Er wird ins Gefängnis der Staatssicherheit in der Potsdamer Lindenstraße gebracht.
Und dann krachte diese Stahltür zu und da war es stockdüster gewesen. Kein Mensch redet mit dir und hörst nichts, gar nichts. Habe ich so eine Angst bekommen, dass ich angefangen habe zu weinen. Ich hatte wirklich gedacht, dass ich jetzt in dieser Zelle umgebracht werde.
20 Zehntklässlerinnen und Zehntklässler der Schweter Dreiklang-Oberschule hören dem 70-Jährigen gespannt zu. Bernd Richter erzählt von der alltäglichen psychischen Folter und von Misshandlungen durch Mithäftlinge im Polizeigefängnis. Aber auch davon, wie er nach seiner Entlassung wieder versuchte, Fuß zu fassen. Erst in der DDR, später in der Bundesrepublik.
Also meine Motivation ist die, dass ich den Schülern versuche darzustellen, was es bedeutet, in einer Diktatur zu leben, in einer Diktatur groß zu werden, um auch später vergleichen zu können, wie es ist jetzt in unserem Land, in einer Demokratie, um entsprechend auch das richtige Wissen zu haben, um auch in ihrem späteren Leben vernünftige Entscheidungen treffen zu können, wie sie leben möchten und unter welchen Zwängen sie auch leben möchten. Ja.
Die Zehntklässlerinnen Lilia und Ariella nehmen viel mit von dieser besonderen Geschichtsstunde.
Er war eigentlich nicht schuld, er hatte keine so Äußerungen oder so gegen die Regierung, aber er wurde trotzdem verhaftet, er wurde trotzdem sehr unmenschlich behandelt. Das kann nie sich wiederholen.
Also wie krass eigentlich die Strafen da waren. Durch den Geschichtsunterricht natürlich lernt man das, aber man kann sich das nicht so wirklich vorstellen. Das ist schon krass.
Gedenkstätten wie die in der Potsdamer Lindenstraße hoffen, dass sie Angebote wie Zeitzeugengespräche und Führungen auch auf Dauer für alle Interessierten anbieten können. Denn trotz der steigenden Nachfrage stünden immer wieder finanzielle Kürzungen im Raum, sagt Gedenkstättenleiterin Maria Schulz.
Das hängt auch mit den Rahmenbedingungen der Bildungsarbeit im Land Brandenburg, den heutigen, zusammen mit den Kürzungen etc., sodass einige dieser Gedenkstättenlehrkräfte nicht mehr in den Gedenkstätten eingesetzt werden.
In diesem Fall habe man auch über die Stiftung der Gedenkstätte vorerst eine Lösung gefunden. Doch alle Gedenkstätten würden sich wünschen, dass ihre Finanzierung und damit die politische Bildung gerade für Jugendliche nicht immer wieder in Frage gestellt wird.
Aus Potsdam die Informationen von Amelie Ernst. Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze.
Sie fanden's gut? Dann abonnieren Sie den Podcast gleich in der ARD-Audiothek. Und der Tag in Berlin und Brandenburg gibt's auch im Fernsehen. Montag bis Freitag ab 18 Uhr im RBB.